ARD. SWR Kultur. Forum.
Provokant und subversiv hat Rock'n'Roll die Welt verändert. Mit Bernd Lechler. Hallo. Vor 70 Jahren, im Frühjahr 1956, trat Elvis Presley in der Milton Berle Show im US-amerikanischen Fernsehen auf mit dem Lied Hound Dog und ließ dabei die Hüften kreisen auf eine Art, die das konservative Amerika entsetzte, die Jugend aber elektrisierte. Und dann folgte der Siegeszug eines Stils, der die populäre Musik über Jahrzehnte prägen sollte und der die Jugendlichen, die Teenager, als neue Zielgruppe etablierte. Wie ist dieser Sound damals entstanden, der ja nicht aus dem Nichts kam? Warum war Mitte der 50er die Zeit reif dafür? Wie hat man das in Deutschland erlebt? Und was ist davon heute übrig? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum Matthias Häusler, Historiker an der Uni Regensburg, Bodo Mrozek, Historiker am Berliner Kolleg Kalter Krieg, am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, sowie die Kulturjournalistin Jenny Zilker. Herr Mrozek, einverstanden, dass wir Elvis im Fernsehen so als ikonischen Startpunkt des Rock'n'Roll begreifen und vielleicht der Popmusik überhaupt? Oder könnte oder sollte die Geschichte ganz anders beginnen?
Einverstanden, aber nicht ganz. Die Markierung Hound Dog, die Ausstrahlung mit Elvis, ist natürlich ein guter Punkt, eine kleine Zäsur, könnte man so sagen, weil Elvis natürlich ganz maßgeblich an der Verbreitung des Rock'n'Roll in der weißen Mittelschicht auch beteiligt war, ebenso wie Bill Haley. Aber gerade wenn man Hound Dog nimmt, muss man natürlich daran erinnern, dass das kein Stück ist von ihm, sondern dass Willie Mae Thornton, genannt Big Mama, eine schwarze Rhythm and Blues Künstlerin, diesen Song schon vor ihm aufgenommen hat. Und da sind wir dann eigentlich schon in der Zeit vor dem Rock'n'Roll, dem Rhythm and Blues, der wiederum im Jazz-Age wurzelt, in den 30er und 20er Jahren. Man kann noch weiter zurückgehen zum Cakewalk, wenn man will. Und da sieht man, dass wir es eigentlich ja mit einer fließenden, aufeinander aufbauenden Bewegung zu tun haben in dieser Popgeschichte.
Herr Häusler, warum wurde trotzdem gerade Elvis zu dieser alles überstrahlenden Figur? Bill Haley fiel gerade, der war früher dran, Chuck Berry auch, noch ein gewitzter Songwriter dazu, Little Richard wäre eine viel grellere Figur gewesen. Lag es also nur daran, dass Elvis weiß war, oder kam da mehr zusammen?
Naja, ich denke, es sind zwei Punkte. Das eine ist, dass Elvis eben nicht nur schön singt, nicht nur den Rhythmus hat, die Musik, sondern mit seiner Person ebenso auch eine, sag ich mal, Aushandlungsfläche von viel größeren gesellschaftlichen Debatten wird. Also wenn wir, sag ich mal, die drei analytischen Klassiker der Kulturwissenschaft nehmen, Race, Class, Gender, spricht Elvis zu allen dreien. Also Race, das haben Sie schon angedeutet, wir haben den weißen Jungen, der die verbotene schwarze Musik singt, sie selbst auch liebt, populär macht, gleichzeitig aber natürlich von den rassistischen Strukturen des Musikmarkts der Gesellschaft da profitiert. Klaas, also ganz wichtig, denke ich, für Elvis und seinen frühen Erfolg, ist eben, dass er von ganz unten kommt. Ja, er ist ein Hillbilly aus den Südstaaten. Heute würde man sagen White Trash. Ja, also das ist jemand, der den amerikanischen Traum der 50er Jahre sicherlich nicht lebt. Er kommt nicht aus dem professionellen Entertainment-Business wie zum Beispiel Sinatra. Ja, und das gibt ihm natürlich Authentizität bei den jugendlichen Fans. Für seine Gegner ist der Widerstand sehr klassistisch geprägt, ja. Also der wird dann eben als der dumme Südstaatler, der nicht singen kann, belächelt. Und natürlich Gender, ja. Auch da haben wir Elvis einerseits als Vorboten der sexuellen Revolution, das wilde Ausleben der Musik auf der Bühne, das Kreischen der Mädels, ja, also diese Befreiung. Aber andererseits ist Elvis selbst natürlich ziemlich androgyn, ja, geradezu feminin unterwegs, trägt Mascara, pinkte Hemden, eine Hüftschwung selbst. Und so wird er auch in der Presse gerne mal diffamiert, ja, als Striptease-Tänzerin auf der Bühne diskreditiert, sogar in der New York Times. Und weil sich Elvis eben gerade auf diesen Grenzen, den sozialen, gesellschaftlichen Grenzen jener Zeit bewegt, wird Elvis deswegen auch so stark diskutiert und dadurch natürlich auch so populär, weil sich eben größere gesellschaftliche Fragen in ihm bündeln. Und das Zweite ist, dass Elvis eben im Gegensatz zu beispielsweise Bill Haley nicht nur auf der Musik funktioniert. Er ist ein crossmediales Produkt, das auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Er ist eben nicht nur die Musik, es ist auch das Aussehen, die Körperlichkeit. Er imitiert die Looks von Brando und James Dean, ja, der Personenkult, der da entsteht. Und deswegen funktioniert Elvis nicht nur auf Platten oder im Radio, sondern auch auf der Bühne, im Fernsehen, im Hollywood-Film und eben auch als klassischer Star, ja, mit persönlichen Fanartikeln, mit Personenkult. Und gerade das Fernsehen ist hier ganz zentral. Das ist ein Produkt der 50er Jahre. 1950 haben nur 9% der amerikanischen Haushalte Fernsehen zu Hause. 1956, eben im Jahr der Burl-Show, sind schon 64,5%, fast 2/3. Und dadurch, dass Elvis eben in diese Samstagabendshows im Fernsehen reinkommt, kann er eben auch live in ganz Amerika gesehen werden und auch von Leuten, die ihn vielleicht nicht unbedingt sehen wollen oder sehen sollen, die Erwachsenen, was dann eben diesen Schockfaktor multipliziert und ihm Kontroversen einbringt, aber eben auch Prominenz.
Da haben Sie jetzt schon viele Ebenen angerissen, auf die wir sehen noch kommen, gerade auch die Veränderung der Medienlandschaft. Mhm. Aber wenn wir von Rock'n'Roll reden, ist es ja erstmal eine Musik auch. Frau Zilker, was war musikalisch neu? Also man spricht ja von Rhythm and Blues und Country und Gospel, aus denen sich der Rock'n'Roll zusammensetzt. Aber irgendwie muss das Ganze ja größer gewesen sein als die Summe dieser Teile.
Im Prinzip war es kleiner als das, was vorher war, weil wenn es vorher große Swingbands, also quasi Orchester gab, die man sich eher live angeguckt hat und eben nicht über ein Massenmedium nach Hause kommen konnten, hat dann das kleinere Rock'n'Roll-Orchester, also diese Rock'n'Roll-Band mit einem Protagonisten, der auch wirklich richtig wichtig ist und wenigen Leuten auf der Bühne, die unter anderem auch so klein waren, weil sie natürlich auch dadurch gut ins Fernsehstudio passten. Ne? Also das hängt auch alles zusammen. Hat dann die Möglichkeit gegeben, daraus eine viel persönlichere Star-Ebene zu machen. Man hat dann 4, 5 Leute gesehen, der eine war vorne und das war viel mehr möglich, sich jemanden anzugucken, die Menschen da zu unterscheiden, zu identifizieren und gut zu finden. Und damit zusammenhängt der Sound. Natürlich ist das ein ganz anderer Sound, wenn es nur einen Kontrabass gibt und einen Schlagzeuger gibt, den man unheimlich gut hören kann. Wenn es einen Gitarristen gibt, der wirklich wichtige Rock'n'Roll-Linien spielt. Also Gitarre ist ja so ein elementares Instrument beim Rock'n'Roll. Also das wurde quasi persönlicher und spezifischer. Und ich glaube, dass der Sound, also als Allerwichtigstes vielleicht der Beat, eine viel größere Bedeutung bekam. Also dass das, was da im Hintergrund als schneller Beat gespielt wurde, was auch wirklich Rhythmen zitiert aus allen möglichen Kulturen natürlich, das ist das, was, glaube ich, am meisten eingeschlagen hat vom Sound her. Also abgesehen vom Gesang. Wir alle sind ja leider, das heißt leider, wir haben es ja alle damals nicht gehört, aber wenn man sich die Zeitzeugen anhört, dann sagen die mal alle, ich habe sowas noch nie gehört. Das war plötzlich so aggressiv, das war plötzlich so laut, das war so schnell. Das hat mich richtig verrückt gemacht. Ich habe gedacht, sowas darf es doch gar nicht geben. Ja, das hat ja ganz andere Gefühle.
Warum war gerade Mitte der 50er Jahre offenbar dieser Moment des Rock'n'Roll gekommen, Herr Morzek?
Das ist eine schwierige Frage, weil da natürlich sehr viele auch nicht musikalische Faktoren zusammenkommen. Und die gehen zum Teil auch ein bisschen länger zurück. Also man muss sich ansehen, inwieweit eine urbane Kultur entstanden ist in den Großstädten durch Abwanderung vom Lande, wo aber auch neue Vergnügungsstätten eröffnet haben, also Jazzlokale, und sich da eben auch eine ganz eigene Musikkultur entwickelt hat, die zum Teil ja eben wie der Rockabilly oder Hillbilly, also die Ursprünge noch im Blues verwurzelt, aber auch mit starken Country-Einflüssen. Die liegen ja eher im mittleren Westen, im Rust Belt, was ja heute ist. Und dann haben wir aber auch andere sozialhistorische Faktoren, etwa die Einführung des arbeitsfreien Samstags, die ein Mehr an freier Zeit als Freizeit ermöglicht, und auch den Aufstieg von Jugend durch mehr Taschengeld im Zuge von Wirtschaftsentwicklungen in Deutschland, dem sogenannten Wirtschaftswunder. Und das macht Jugendliche als Konsumenten attraktiv, und da entstehen eben auch Produkte, das sind Schallplatten, das ist die Mode, die Matthias Häusler gerade schon angesprochen hat, die man in den Filmen sieht. Also es ist eben keine rein musikalische Angelegenheit, sondern eigentlich doch eine umfassendere Kultur, die auch im visuellen, in der materiellen Kultur sich niederschlägt. Und dann ist natürlich auch entscheidend, dass eine größere Toleranz für schwarze Musik, die ist ja anfangs noch in den USA segregiert, auch Anfang der 50er Jahre in sogenannten Race Charts, wo R&B läuft. Und das wird jetzt unterlaufen und hat natürlich auch einen Aspekt von Beendung der Rassensegregation. Das wird ja eigentlich genau in der gleichen Zeit verhandelt und zum Teil auch an dieser Musik verhandelt. Eine wichtige Rolle spielen auch neue Vermittler. Man denke an den Radio-DJ Alan Freed. Und der wird zum Beispiel von vielen als schwarz gehört, weil er eigentlich diese Moderationstechniken, die schwarze DJs kultiviert haben, also ein sehr lockerer Stil der Ansprache, aber auch kleine Lustigkeiten, der trommelte auf Telefonbüchern herum, um Pferdegetrappel nachzuahmen und hat eine Kuhglocke oder all sowas. Und das ist für viele eine Überraschung, dass der Mann eigentlich ein Weißer ist und kein Schwarzer. Es gibt sogar eine kleine Demonstration irgendwann, wo schwarze DJs sagen, heute würden sie den Begriff kulturelle Aneignung, Cultural Appropriation verwenden, aber damals sagen sie, der nimmt uns eigentlich die Jobs weg. So. Und das sind alles größere sozial- und kulturhistorische Faktoren, in denen man diese musikalischen, vielleicht nicht Revolutionen, aber Evolutionen verstehen muss.
Und vielleicht noch dazu, sagten Sie ja gerade schon, dass der Teenager quasi entdeckt wird als Kaufkraft. Das hat ja viel auf jeden Fall zu tun mit dieser Geschichte mit Frank Sinatra, diesen Columbus Day Riots, also 1944, als Frank Sinatra so die erste Massenhysterie der Popgeschichte auslöste und irgendwie jede Menge dieser Bobby Soxers, also dieser Mädchen, die dieses kleine Söckchen tragen und eben Fans sind, sich vor so ein Studio gestellt haben und rumgeschrien haben, wie bekloppt. Und das Interessante war, dass damals die Menschen, die das organisiert haben, gedacht haben, oh, wir müssen so ein paar Mädchen bezahlen, damit die schreien. Aber die mussten die dann nicht bezahlen. Die haben von selber geschrien. Die haben ihre Energie und ihre Macht quasi selbst gegeben, umsonst und freiwillig als Fans. Und dann gab es auch zur gleichen Zeit das erste Magazin, was sich an junge Mädchen richtet, 17, was auch eine wichtige Rolle spielte, weil das erste Mal die Mädchen auch angesprochen wurden und gesagt wurde, hier, das ist dein Magazin, du kannst hier die Kulturgeschichte mitbestimmen. Zwar, möchte ich mal deutlich sagen, nicht als Macherinnen, sondern als Konsumentinnen, aber immerhin. Also das war eine Riesenmacht und die wurde zur gleichen Zeit entdeckt.
Da würde ich auch kurz noch einhaken, weil das natürlich bei Elvis auch ganz zentral ist. Also ja, der Teenager entsteht, der Teenager konsumiert, um sich eine Identität zu schaffen. Aber bestimmte Sachen kann er eben nicht konsumieren, gerade in den noch rassengetrennten, in den segregierten Südstaaten. Und das ist eben Rhythm and Blues. Es gibt dieses Phänomen in diesem urbanen Setting von Memphis, in dem Elvis auch aufwächst, wo wir die erste sozusagen ganz schwarze, The Mother Station of Negroes nennt sie sich, schwarze Radiostation, den afrikanischen Sender WDIA haben, wo eben weiße Jugendliche mit ihren Transistorradios unter der Bettdecke abends diesen schwarzen Sender hören, so häufig, dass dann sogar weiße Sender anfangen, schwarze Musik zu spielen. Aber diese Musik kann eben von den Teenagern noch nicht gekauft werden. Die Plattenläden sind rassengetrennt, Konzerte sind rassengetrennt und das ist natürlich dann ein Nachteil, den Elvis nicht hat. Ja, also Elvis ist einer, der auch genuin begeistert ist von dieser Rhythm and Blues Musik, der auch sozusagen eine originelle Fusion schafft mit den Country Hillbilly Elementen, aber er hat eben nicht diese Marktbeschränkungen im immer noch zutiefst rassistisch geprägten Musikmarkt, gerade in den Südstaaten.
Ich habe bei Ihnen auch gelesen, Herr Häusler, dass es schon Ende 56 über 80 personalisierte Fanartikel zu Elvis gab. Sticker, Armbänder, Kleider, Lippenstifte. Allein im letzten Quartal 56 sei Elvis Merchandise für 22 Millionen Dollar verkauft worden, eben überwiegend an die Jugendlichen, an die Teenager. Was war das für die für ein Lebensgefühl? Also welchen Nerv hat Elvis oder hat überhaupt diese Musik bei den jungen Leuten getroffen?
Ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl, was wir im Prinzip immer noch nachempfinden können, weil das uns wahrscheinlich genauso angesprochen hat. Musik spricht einen ja auf einer tatsächlich unbewussten Ebene an, mit Klang und mit Rhythmus. Und natürlich reagieren nicht alle Menschen gleich auf die gleiche Musik, aber dass es halt so bestimmte Klänge gibt, die einen dann irgendwie mitnehmen, das ist, glaube ich, heute immer noch so. Nicht unbedingt mit den gleichen Klängen, aber immer dann, wenn sie zum Beispiel neu sind, wenn sie eine andere Art von Tempo oder Rhythmus haben und so, dann gibt es schon einfach eine Reaktion. Und das funktioniert ja auch immer noch. Also die Basis von Rock'n'Roll funktioniert noch hervorragend. Also insofern ist das, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich von dem, was uns heute anspricht. Wir wachsen mit Musik auf, aber würden wir das nicht tun und das erste Mal Rock'n'Roll irgendwo hören, dann würden wir das genauso körperlich, viszeral genauso empfinden, da bin ich ganz sicher.
Nach meinen Forschungen ist eigentlich der Eindruck, dass viele dieser Jugendlichen tatsächlich Musik hören wollten und tanzen. Und es gab eher eine Reaktion in den Gesellschaften. Und die können wir so heute eigentlich schwer nachvollziehen. Also wenn man sich ansieht, dass Elvis Presley in Deutschland etwa oder auch Bill Haley als Lärmakrobaten und Geräuschathleten bezeichnet wurden, dass die New Yorker Polizei noch bei Beatles-Konzerten Spezialtruppen da reingeschickt hat, die mit Ohrstöpseln ausgerüstet wurden, damit sie das Kreische der Fans nicht so ertragen müssen, aber auch nicht die schädliche Musik der Beatles. So lange gehen diese Dinge noch. Und wir haben eben auch in Deutschland und nicht nur in Ostdeutschland, wo es ja auch zu sehr rigidem Umgang und Einschränkungen des Musikkonsums, insbesondere aus westlichen Ländern, kommt durch verschiedene Regelungen, aber auch in Westdeutschland. Ich habe noch gefunden im Jahr 1962, zu meiner großen Überraschung, ein Jazzverbot in Schleswig-Holstein. Da hat ein Landrat, nachdem Fans von Dixieland-Musik, also so Trad-Jazz, irgendwas, was man überhaupt nicht als kontrovers jetzt heute auf dem Schirm hat, aber damals eben eine Jugendmusik war und auch eine der ersten Retro-Moden schon in den 50er Jahren. Und die haben da irgendwie Ausschweifungen am Elbstrand, war das Stichwort. Und dann hat sich dieser Landrat auf ein preußisches Polizeigesetz von 1935 berufen und den Jazz mal eben pauschal verboten in seinem Landkreis. Also wenn man sich das klar macht, sieht man, dass diese Klänge allein noch nicht mal die Inhalte der Lieder, die ja in Deutschland meist auch gar nicht verstanden wurden, die Leute konnten nicht gut Englisch oder gar keins. Das ist so ein Unterschied zu heute, dass wir heute wissen, auch wenn wir irgendwas hören, was wir persönlich vielleicht eher abscheulich finden, dann können wir das als Musik verstehen. Wir hören das nicht als Lärm, weil wir wissen, Musik kann divers sein und kontrovers sein. Aber das hat damals eben doch sehr heftige gesellschaftliche Reaktionen ein bisschen in die Politik und in Gesetzgebung hin ausgelöst.
Die Musik ist natürlich auch nur ein Aspekt bei diesem Generationenkonflikt, den Herr Notzek geschrieben hat, der auch eben sehr stark, würde ich absolut zustimmen, von oben herbeigeredet wird. Also es geht natürlich auch darum, dass man sich lange Haare wie Elvis wachsen lässt. Teilweise werden Schüler der Schule verwiesen, weil sie sich weigern, ihre Elvis-Frisuren abzuschneiden. Es gibt auch in der DDR natürlich diese Untergrund-Elvis-Fanclubs, die sich gründen. Also es ist schon auch ein generelleres Symbol einer Rebellion bis zu einem gewissen Grad. Diese persönlichen Fanartikel, die Sie angesprochen haben und die ja sehr stark von Elvis-Manager Tom Parker auf den Markt gedrückt werden, dienen einerseits diese Unterstützung der neuen Jugendkultur auch öffentlich zu zeigen. Sie dienen aber auch ein bisschen der Legitimation, also der Akzeptanz durch den Markt. Es gibt das berühmte Elvis-Cover dann, wo er im goldenen Anzug abgebildet ist mit dem Titel 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong. Und das ist natürlich dann auch diese Legitimation durch den Markt, dass man sagt, der Teenager ist jetzt da, man kann mit ihm Geld verdienen. Kommerzieller Erfolg legitimiert öffentliche Präsenz. Da spielt er natürlich auch ein bisschen eine Rolle.
Also ein Umstand kommt, glaube ich, auch noch dazu. Wir haben jetzt viel über Race gesprochen, aber das ist auch Class. Der NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk, der macht 1954 in der beginnenden Hörendenforschung eine Umfrage. Und da stellt sich raus, dass eben keineswegs die ganze Jugend war Rock'n'Roll, das war ein pauschaler Generationenkonflikt, das war es natürlich auch, aber es waren durchaus nicht alle, die den gehört haben, sondern ein Viertel der Radiohörenden damals hat sich sehr stark für Tanz- und Schlagermusik interessiert. Damit war dann aber der Walzer gemeint, der war mit 26% in Norddeutschland und 37% in Süddeutschland die populärste Tanzmusik und nur 6% der Radiohörenden wollten flotte Musik, die als amerikanisch bezeichnet wurde. Und ein Jahr später zeigte sich immer noch, dass nur 2% Jazz-Hot-Musik hören wollten, wie das in der Umfrage heißt. Und ein Großteil, das amerikanische Gedudel, 50% sogar den Jazz abgelehnt haben. Und das sind dann eben auch Leute, die eher aus der Arbeiterschaft kommen, diese Jugendlichen. Und da muss vielleicht mal der Begriff Halbstarke fallen. Der Rock'n'Roll wird dann eben auch zusammengedacht mit öffentlichen Ausschreitungen, mit Randalen in den großen Städten.
Ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal kurz, weil wir ja schon Klaas und Race jetzt hatten, nochmal mit dem Gender-Begriff in die gleiche Kerbe hauen, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, dass tatsächlich diese Musik, diese gefährliche Musik tatsächlich auch eine Sexualität hatte, die vorher in keiner Musik so steckte. Also natürlich steckt das schon ganz lange in R&B und das ist eh bei schwarzer Musik ist ja sowieso alles immer schon drin gewesen, aber dass es so sehr um Sex ging und so eindeutig und dass deswegen auch eine aktive weibliche Sexualität plötzlich sichtbar wurde, nämlich von den Fans und von den Leuten, die dann begeistert sind und sich quasi den Leuten an den Hals schmeißen und so, das birgt dann auch wieder noch eine ganz andere Dimension, ich will nicht sagen Gefahr, aber eine ganz andere Dimension, die noch dazukommt. Also das muss noch angefügt werden.
Ich würde zustimmen, dass Elvis oder Rock'n'Roll allgemeiner auch in den USA, nicht nur in Deutschland, vor allem auch ein Phänomen der Arbeiterschaft war, der Halbstarken in Anführungszeichen der Jugend. Das bleibt bei Elvis übrigens so bis in die 70er Jahre. Also wenn man sich die Konzerttouren anschaut, dann im goldenen Jumpsuit, auch da ist man wenig in den Großstädten, da ist man auf dem Land. Wie groß ist es in den 50ern? Also die Fernsehshows haben natürlich gigantische Einschaltquoten, eben weil es so ein Skandal ist. Wenn man sich die Charterfolge ansieht, die zahllosen Nummer 1 Hits in Folge, das ist natürlich schon massiv. Allerdings den größten kommerziellen Erfolg hat Elvis nicht in den 50ern, sondern dann in den frühen 60ern, als er zurückkommt aus der Armee. Das meistverkaufte Album zu Lebzeiten, abgesehen von einem Weihnachtsalbum, ist der Soundtrack zu Blue Hawaii. der eben so Balladen drauf hat wie Can't Help Falling in Love, aber auch so eine Nummer wie Ito Eats oder Slicing Sand. Die erfolgreichste Single zu Lebzeiten ist It's Now or Never. In Deutschland hat Elvis zu Lebzeiten überhaupt nur eine Nummer eins, das ist In the Ghetto.
Also das sind jetzt lustigerweise vor allem die Songs, die man heute eher als Schnulzen wahrnimmt, ne?
Ja, absolut, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Sexualisierung da ja auch stark zurückgefahren wird. Also in den frühen 60er Jahren versucht ja auch das Elvis-Management, weil sie eben sehen, dass man mit dieser kleinen Zielgruppe eigentlich nicht genug Geld verdient, über das Medium Kino für die breiten Mittelschichten zu etablieren, so ein bisschen Entertainer für die ganze Familie. Diese Musikfilme sind überwiegend harmlos und diese Songs werden ja schon bei den weißen Rock'n'Roll-Interpreten eigentlich desexualisiert, also typisch für den Rhythm and Blues, für den R&B, etwa Big Mama Thorntons oder anderer, ist es ja, dass da Frauen als selbstbewusste Subjekte darüber singen, wie schlecht sie ihre Männer behandeln, wie sie eben auch sexuell selbstbewusst sind. Also die Sensibilitäten sind damals sehr hoch. Und dann gibt es eben diese ganz kleinen Änderungen, die an den Stücken vorgenommen werden. Ich habe mir das mal angesehen am Twist, der ja auch eine gewisse Tanzzäsur ist, weil er die Führungsrolle des Mannes auf dem Parkett abschafft. Die Partner berühren sich nicht mehr, der Mann führt nicht mehr. Es können jetzt Frauen mit Frauen tanzen, das war noch nie so ein Problem. Es können aber auch ganze Gruppen tanzen und Männer mit Männern. Das ist ein Problem. Es gibt Tanzflächen in den 50er Jahren, wo Verbotsschilder in den USA sind. Das Zusammentanzen von Männern ist verboten. Und da wird dann aber auch die Ursprungsversion von Hank Ballard, ist eben schwarzer R&B-Musiker. Und da gibt es in diesem ja harmlosen Text, der eigentlich nur den Tanz beschreibt, gibt es so die Punchline Up and Down. Und über die Vermittlung des weißen Fernsehmoderators Dick Clark wird dann der Song neu eingespielt von Chubby Checker und der macht aus dem Up and Down, was eben sexuell konnotiert ist, jetzt ein Around and Around. Und damit wird der Song dann auch breit durchgesetzt und zum Hit.
Bei diesem angesprochenen Hound Dog-Auftritt von Elvis in der Milton Berle Show haben wir das natürlich auch, dass er dann eine Woche oder zwei Wochen später auf einem anderen Sender eingeladen wird. Und weil eben dieses Hound Dog so offensichtlich sexuell konnotiert ist, auch natürlich mit dem Hüftschwung, wird er dann in einem Tuxedo angezogen und muss es zu einem lebendigen Hund singen, um vorzugeben, der Song wäre doch tatsächlich an einen Hund gerichtet.
Ja. Provokant und subversiv hat Rock'n'Roll die Welt verändert, ist unser Thema heute im SWR Kulturforum mit Matthias Häusler, Historiker an der Uni Regensburg, Bodo Mrozek, Historiker am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und Jenny Zülker, Kulturjournalistin. Jetzt ist so viel immer wieder von Schwarz und Weiß die Rede, vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Also während Elvis seine ersten Fernseherfolge hatte, formierte sich in den USA auch die Bürgerrechtsbewegung. Die angesprochene Segregation in den USA begann so ein bisschen zu bröckeln. Hat das den Erfolg der Musik auch beflügelt und hat umgekehrt der Erfolg von Chuck Berry oder Little Richard auch diese Mauer zwischen Schwarz und Weiß in Amerika ein bisschen eingerissen?
Eingerissen kann man ja nicht sagen, sie steht ja noch immer. Ich finde es schwer zu sagen. Im Endeffekt, das hat sich die ganze Zeit verändert, aber der strukturelle Rassismus ist ja geblieben und das ist echt erstaunlich, weil es ja dann eine wirklich große Bürgerrechtsbewegung gab und das ist bis heute ist das ja ein großes Thema. Auf jeden Fall gab es mehr Möglichkeiten, dann irgendwann tatsächlich, vor allen Dingen für die weiße Bevölkerung, da die schwarze Musik zu hören, was ja sowieso dann noch was anderes, weil die durften dann ja tatsächlich überall hingehen. Das ist ja auch bei Elvis der große Vorteil, dass der sich in schwarzen Umgebungen bewegen konnte und deswegen da die Musik auch wirklich aufnehmen konnte oder klauen konnte, wie man es nimmt. Aber genügt hat es auf jeden Fall noch nicht, was sich da verändert hat.
Also ich würde sagen, dass es relativ schwer ist, diese Musik politisch einzuordnen. Also das wird ja jetzt auch so oft pauschal getan, dass das eigentlich irgendwie so eine Art progressive Entwicklung beschleunigt hat. Ich denke, das hat es insofern, als dass wir hier eben sehen, dass weltweit, ja, kann man ja sagen, Jugendliche eigentlich diese Offenheit haben für schwarze Musik, die nationalkulturellen Eliten eben nicht haben. Der Rundfunk weigert sich, diese Sachen zu spielen. Es gibt diese Empörung von eben Presse, die eben ja auch von Eliten besetzt ist. Und es ist eben interessant, dass hier eben diese ja angleichenden, nivellierenden Prozesse eigentlich die Avantgarde dessen sind, junge Menschen aus der Arbeiterschicht. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass die Rock'n'Roller, diese Classic Rocker, die jetzt hier schon namentlich verschiedentlich erwähnt wurden, oder sind noch andere ein bisschen vergessene wie Eddie Cochran und weiß ich mehr noch alles, und dass die sich aber gar nicht so politisch verorten. Also Jerry Lee Lewis zum Beispiel, das ist nun Weißer, aber dem würde ich sagen, das ist auch ein großer Tabubrecher, unter anderem, weil er seine minderjährige Cousine heiratet und der hortet zu Hause Schusswaffen. Das ist eigentlich eher so ein libertärer Anarch, würde ich sagen. Und die Musik der Bürgerbewegung ist dann eben gar nicht der Rock'n'Roll. Das ist ja dann eher später der Folk. Das sind Folksongs. Und auch selbst die schwarzen Musiker treten zumindest nach außen hin in der Gesamtheit jetzt nicht irgendwie unbedingt als politisch auf. Wäre vielleicht auch schwer gewesen. Hätte ihnen ja noch mehr Widerstände beschert. Ganz anders als etwa Harry Belafonte, der also als Calypso-Star eine Zeit lang ja auch als Alternative zum Rock'n'Roll gehandelt wird und der ganz klar auf Seiten von Bürgerbewegung bis hin zum Sozialismus steht.
Aber im Blues gab es dann ja schon eine Menge Politik. Also wenn man den Blues als einen der Väter oder Mütter des Rock'n'Roll sieht, dann also da steckt das schon alles drin. Und auch in der alten Folkmusik bei Woody Guthrie oder solchen Leuten, wo es dann tatsächlich sehr um Klassismus geht und um Ungerechtigkeiten und Arm und Reichtum und so weiter. Ich würde sagen, die Ecke vom Rock'n'Roll, die zum Blues gehört, die ist schon die politischste.
Und würde man dann heute das, was Elvis gemacht hat, als kulturelle Aneignung, das Wort fiel vorhin, bezeichnen müssen? Oder entlastet ihn seine sicher authentische Begeisterung für diese Musik?
Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff der kulturellen Aneignung, weil ich immer finde, die originäre Aufgabe von Kultur ist es immer, zusammenzubringen und andere Menschen davon zu begeistern, was man selber macht. Und insofern ist das schwer zu sagen, dann, wo ich dann Grenzen ziehen muss und sagen muss, aber du darfst das aber auf gar keinen Fall hören so oder machen.
Aber es spielen ja immer Machtverhältnisse mit rein.
Ja, natürlich. Die Machtverhältnisse sehe ich ja auch. Und dass, wenn die Aneignung bedeutet, dass jemand das Geld einsteckt für jemand anders, der sich das ausgedacht hat, dann geht das natürlich nicht. Aber die Kultur konsumieren als solche, das muss jedem erlaubt sein.
Ich denke, man muss dabei Elvis unterscheiden zwischen der persönlichen Seite und den größeren strukturellen Rahmenbedingungen. Also klar, das kam jetzt mehrfach raus, Elvis ist jemand, der ernsthaft begeistert ist von schwarzer wie weißer Musik, der da keine Schranken kennt. Ja, hört Laverne Baker, hört Fats Domino, hört auch irgendwie Mario Lanza, Bill Monroe. Ja, er lebt diese Fusion und seine Musik ist auch eine ehrliche, authentische Fusion. Also es ist auch was Neues und Originelles, was er da produziert. Elvis ist auch einer der wenigen weißen Rock'n'Roller, die auch öffentlich schon in den 50ern die Wurzeln im afroamerikanischen Rhythm and Blues sehr, sehr offensiv betonen, der schon in den 50ern sagt, ja, nennt mich nicht King of Rock'n'Roll, der eigentliche King of Rock'n'Roll ist Fats Domino. Und Elvis ist jemand, der in der schwarzen Community Memphis auch enorm beliebt ist. Er geht auch auf Colored Nights sozusagen. 1956 gibt es ein Benefizkonzert dieses afroamerikanischen Radiosenders WDIA in Memphis, The Mother Station of All Negroes. Elvis dürfte eigentlich gar nicht hin, geht hin, lässt sich fotografieren, wird bejubelt und so weiter. Das ist die persönliche Seite. Strukturell ist es, glaube ich, das klang jetzt auch schon an, durchaus kompliziert. Also ja, er fungiert natürlich in gewisser Weise als Türöffner. Also natürlich führt der Rock'n'Roll-Hype dazu, dass dann auch Künstler wie Chuck Berry oder Little Richard den Durchbruch schaffen. Little Richard sagt einmal berühmterweise, I thank God for Elvis Presley, I thank the Lord for sending Elvis to open the door so I could walk down that road. Ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Elvis gerade aufgrund des strukturellen Rassismus überhaupt erst so erfolgreich werden kann. Er ist eben nun mal weiß, deswegen können weiße Teenager die Musik auch kaufen, auch zu den Konzerten gehen. Und es gibt natürlich dieses Thema der wirtschaftlichen, kommerziellen Ausbeutung. Also wie gesagt, Cultural Appropriation würde ich total zustimmen, sehe ich bei Elvis auch nicht oder ist generell ein schwieriger Begriff. Aber es ist natürlich so, dass wir im Rock'n'Roll eine enorme kommerzielle Ausbeutung der afroamerikanischen Künstler haben. Die bekommen kaum Tantiemen, kaum Royalties für die von ihnen geschriebenen Songs. Otis Blackwell zum Beispiel wurde von Elvis' Manager gezwungen, sich die Songwriter-Credits für All Shook Up und für Don't Be Cruel mit Elvis zu teilen, obwohl Elvis davon natürlich keine Zeile geschrieben hatte. Arthur Crudup beschwert sich ähnlich über That's Alright Mama. Diese Praxis wird irgendwann geendet, aber natürlich ist es so, dass hier wirtschaftlich durchaus eine Ausnutzung oder Ausbeutung stattfindet. Und auch bei der, sag ich mal, beim Fandom, ja, oder beim Konsum der Musik durch die Fans, ist es natürlich die eine Sache, Rhythm and Blues Musik oder Rock'n'Roll Musik zu mögen. Und die andere Sache, sich mit größeren Fragen der Segregation oder des Rassismus zu positionieren. Also ein weißer Teenager in den 50er Jahren in Memphis hätte jetzt keinen Widerspruch dabei gesehen, in einem segregierten weißen Diner eine Rhythm and Blues Platte in der Jukebox zu hören.
Auf jeden Fall ist Rock'n'Roll eine amerikanische Musik. Wie kam sie nach Deutschland und wie wurde sie hier aufgegriffen?
Jedenfalls erstmal nicht durch Elvis. Und das ist ein eigentlich erstaunlicher Fakt, dass Elvis ja gar keine internationalen Tourneen gemacht hat, trotz seiner Popularität und Berühmtheit. Wer hier nach Deutschland kam, war ja zunächst mal Bill Haley, also in die Bundesrepublik und nach West-Berlin. Und da passierten dann bei den Konzerten, gar nicht bei allen, aber bei einigen wenigen, eben genau diese Ausschreitungen, mit denen der Rock'n'Roll dann stark zusammengedacht wurde, wo also sogenannte, von außen sogenannte Halbstarke, die sich irgendwann aber auch selber so genannt haben, also die das übliche Erscheinungsbild in Lederjacke und Blue Jeans, in amerikanisierter Kleidung. Und die haben auf den frühen Konzerten etwa im Berliner Sportpalast angefangen, mit den Stühlen herumzuwerfen, wohl auch, weil sie sich zunächst über die Jazzkapelle von Kurt Edelhagen nicht so gefreut hatten, die man als Vorband gebucht hatte. Dann aber auch, weil es sehr leicht war, Rabatz zu machen. Man hatte eigentlich das Rockkonzert noch gar nicht als Format etabliert. Es wurden Flaschen ausgegeben und nicht Plastikbecher. Die Bühnen waren so niedrig, dass die Fans da ohne Probleme raufspringen konnte. Und zum Teil fanden diese Konzerte bis noch in die Beatles-Ära eben in Hallen statt, wie der Carnegie Hall, die eigentlich für ein klassikhörendes, sitzendes Publikum ausgerichtet waren. Und das waren alles so Erfahrungen, die in dieser Zeit gemacht werden. Ich habe mir das auch mal auf Ebene der Polizeiakten angesehen. Da tauscht sich die französische Polizei mit der deutschen aus. Wie geht man denn da mit diesen Jugendlichen auf den Konzerten um? Und da werden dann so ganz pragmatische Dinge eigentlich als Maßnahmen eingeführt, die heute selbstverständlich sind. Und so kommt der Rock'n'Roll eben tatsächlich in Form von Stars mit der Tournee. Er kommt aber eben auch über Musikfilme, die ins Deutsche übersetzt werden. Er kommt auch zum Teil über diese Jugendproblemfilme, diese Juvenile Delinquency Movies, wie mit Marlon Brando oder James Dean, wobei die Musik da eher noch der Jazz ist. Das wird aber eben stark zusammengedacht und da kommt dann eben auch dieser Visuelle, die Körperhaltung und das alles, was sich gut imitieren lässt.
Und die britischen und US-amerikanischen Soldatensender natürlich auch, also die Radiosender, die das dann vor allen Dingen in Deutschland eben durch die Besetzung dann einfach auch mittrugen. Und da gab es ja viel amerikanische, US-amerikanische Kultur, die durch diese ganzen Sender, BFN, AFN und so weiter, dann hier gehört werden konnte.
Ich finde das mit den Tumult ja schon interessant, denn soweit ich weiß, gab es die in Amerika in dieser Dimension nicht. Da wurde kein Sportpalast zerlegt. Also was sagt das über die damalige deutsche Jugend aus oder über die Wahrnehmung?
Also es gab in Amerika schon auch Konflikte. Also ich habe Berichte gelesen, auch in der New York Times, wo bei irgendeinem Konzert die Polizei Tränengas in die Lüftungsanlagen geschossen hat gegen die Fans. Es gibt diese Probleme in Kalifornien mit sogenannten Hot Roddern, das ist so eine automobile Kultur, wo also mit getunten uralten Autos auf Highways illegale Rennen stattfinden. Das findet dann aber auch in so James Dean-Filmen statt, der dann ja auch zur Ikone wird. Und in manchen dieser Filme ist dann mal so ein Rock'n'Roll-Stück die Titelmusik. Und Elvis steigt zum Beispiel auch in dieses Genre ein mit einem Film, King Creole ist, glaube ich, wo er also auch so den Rebellen gibt, den er sonst so in vielen Filmen dann später eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt. Ne? Und also das ist schon ein internationales Phänomen. In Frankreich recht spät, da gibt es die sogenannte Nuit de la Nation, 1962, das erste große Konzert, organisiert auch von dem Gegenstück zur bundesdeutschen Bravo, auch ja noch so ein Faktor, den man denn nennen muss in Sachen Jugendmagazin, das findet eben auch in Deutschland statt. Und da versammeln sich dann auf der Place de la Nation 5-6 Mal so viele Jugendliche, wie man erwartet hat. Die erklimmen da das Großstadtmobiliar, um ihre Idole zu sehen. Les Idoles ist ja so der Begriff, Johnny Hallyday, der französische Elvis. Und das muss man auch mal bedenken, dass ja jedes Land so seine eigenen Elvisse ausgeprägt hat. In Italien ist es erstmal Adriano Celentano, der so anfängt. In Großbritannien ist es Little Richard und ein paar andere, Tommy Steele, und in Deutschland sind es dann Peter Kraus und Ted Herold, streiten sich darum, wer der bessere Elvis ist am Anfang. Also so, das verursacht schon überall Probleme. Zum Teil aber auch eben durch zu hartes Durchgreifen der überforderten Sicherheitsbehörden, so stellt sich mir das jedenfalls aus den Akten dar.
Ja, das Interessante bei Elvis in Deutschland ist, dass Elvis, wie jetzt schon anklang, als mediales Produkt kommt, lange bevor man ihn tatsächlich hören kann. Ja, also im Rahmen dieser kontroversen Milton Berle Show im Juni 56 kommen die großen Debatten in den USA, in der New York Times, in der Washington Post. Genau diese Debatten finden sich dann auch im Spiegel, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und so weiter. Die sind teilweise eins zu eins von diesen amerikanischen Zeitungen abgeschrieben, ja. Elvis selbst kann man aber noch gar nicht hören. Ja, also er tritt, wie gesagt, zeitlebens nie außerhalb Nordamerikas auf. Man kann die Fernsehauftritte in Deutschland natürlich nicht sehen. Die Platten kann man auch erst ab Oktober 56 kaufen. Die Radiosender, abgesehen von den Militärsendern, spielen Elvis erstmal nicht. Also es ist erstmal ein printmediales Phänomen, was aber durchaus interessiert und reizt. Das geht ein bisschen zurück auf den Punkt, dass es um mehr ging als die Musik. Es gibt die schöne Geschichte von Elton John, die er in seiner Autobiografie schreibt, seine erste Begegnung mit Elvis war beim Friseur. Da sah er so ein Magazin rumliegen, auf dem Titelbild war Elvis und er war eben so fasziniert von diesem Aussehen und dieser Andersartigkeit, dass er dann sofort alles über diesen Elvis rausfinden wollte, bevor auch nur eine Note der Musik oder eine Silbe des Gesangs gehört hat. Also die Art des Widerstands gegen Elvis hier von oben ist eine, die ganz überwiegend die US-amerikanischen Topoi, die Motive reproduziert. Elvis verdirbt die Jugend mit Sexualität, singt verbotene Musik, ist ungebildet, kann keine Noten lesen und so weiter. Sehr ähnlich, fast abgeschrieben. Der Unterschied ist aber, dass das Ganze zusätzlich noch in einer Sprache der Amerikanisierung verhandelt wird. Ja, also es ist ein transnationales Phänomen, bin ich 100% bei Herrn Mrozek, aber es wird eben in der Presse auch als Amerikanisierungsphänomen verhandelt. Diese grundsätzlichen gesellschaftlichen Verhandlungslinien, Class, Race, Gender, der Generationenkonflikt, das ist in Deutschland identisch mit den USA, aber man framet es dann als den bösen amerikanischen Einfluss auf die deutsche Jugend und knüpft hier natürlich an längere anti-amerikanische Narrative im deutschen Diskurs auch aus der NS-Propaganda an, also das klassische Bild einer vermeintlichen deutschen Hochkultur, die durch billige amerikanische Massenunterhaltung bedroht wird, ja. Das konnte dann aber, die Bravo wurde genannt, auch in sehr positive Richtungen gehen, ja. Also die deutsche Jugend nimmt das ja dann durchaus positiv an und es entstehen Jugendmedien, die Bravo in Deutschland, der NME im UK, die davon profitieren. Und gerade die Bravo entwickelt sich schnell in eine der frühesten Champions von Elvis. Ja, publiziert, glaube ich, eine 9- oder 10-teilige Elvis-Lebensgeschichte. Die strotzt vor Fehlern. Ja, die Überschrift ist immer Elvis, der Junge aus Missouri. Obwohl Elvis natürlich nichts mit Missouri zu tun hatte. Ja, aber man verteidigt Elvis und nutzt da eben eine positive Amerikanisierungsgeschichte, indem man sagt, ob man ihn liebt oder hasst, seine Lebensgeschichte ist einmalig. Also auch hier wird dann Elvis mit diesem zutiefst amerikanischen Motiv des kommerziellen Erfolgs vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen legitimiert. Ein Punkt noch zu Peter Kraus. Peter Kraus ist beim Bravo-Otto immerhin erfolgreicher als Elvis. Ja, Peter Kraus gewinnt 59, 1960, 1961 dreimal den silbernen Otto, Elvis nur 1960 einmal den bronzenen Otto.
War dann für die Teenager in Deutschland Peter Kraus genauso Rock'n'Roll, genauso authentisch, genauso wild, genauso interessant wie
also,
Elvis?
Ich glaube nicht, weil also was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass das auch alles auf einen Boden, auf einen Nachkriegsboden fiel, mehr oder weniger. Also in Deutschland haben wir einfach noch eine besondere Situation, haben wir im Prinzip in ganz Europa, bei allen kriegsbeteiligten Ländern auf jeden Fall, aber in Deutschland natürlich ganz extrem, wo es darum ging in den 50ern, das Motto ist Aufbau und dann kommt irgendjemand wie Elvis und da ist das Motto Zerstörung mehr oder weniger. Zumindest umgibt ihn dieser Nimbus. Ne? Also dass diese Musik, die macht wild und die macht was kaputt, woran wir doch eigentlich alle gerade Aufbau, Wirtschaftswunder wollen. Wir wollen doch alle irgendwie geregelte Beziehungen und Verhältnisse und die Leute sollen erstmal sich verloben, bevor sie sich küssen und so weiter. Deswegen finde ich das Peter Kraus Beispiel auch so schön, weil Peter Kraus ist ja auch überhaupt nicht gefährlich. Also der ist alles Mögliche, aber gefährlich und sexy ist er nicht. Also ich mag Peter Kraus eigentlich in seinen Stücken und finde das alles in Ordnung, aber der hat nichts mit diesem etwas mysteriösen, dunklen, also sage ich jetzt auch mal einfach als weibliche Rezipientin so, mit diesem dunklen, mysteriösen, in die Hüfte fahrenden Ding zu tun, was bei Rock'n'Roll wie von Elvis oder von anderen schwarzen Musikern da noch mitschwingt. Das hat Peter Kraus alles überhaupt nicht. Der ist total durchschaubar, transparent. Das ist eine Figur, die, wo auch klar ist, die ist ausgedacht, also die ist da extra hingesetzt worden, weil das halt der deutsche Elvis sein soll. Ja, den kann man schon nehmen, aber er ist dann doch nur ein Ersatz.
Ich muss ja, der Böse ist da, der Böse ist dann Ted Herold, ne?
Ja, genau, der Böse ist eher Ted Herold, genau.
Ja. Mhm. Also schon ein interessantes Phänomen, was auch Bodo Notze gerade angesprochen hat, diese Ersatz-Elvisse, wie ich sie immer nenne, die hat man ja in jedem Land, ne? Also England, Italien, Frankreich, sogar in Japan. Man sieht eigentlich überall, wie man versucht, diese amerikanischen Einflüsse zu nehmen, aber irgendwie dann in nationale Traditionen, Kontexte einzupassen. Zunächst ist es erstmal der Versuch, das kommerziell irgendwie auszuschlachten, also wie früher schon irgendwie Freddie Quinn dann irgendwelche Hits von Dean Martin auf Deutsch gesungen hat oder so. Es birgt aber, denke ich, dennoch die Ansätze einer transnationalen Musikszene, die dann entsteht. Und ich meine, die Beatles, Stones machen das dann natürlich sehr viel origineller in den 60er Jahren, die ja auch durch den Rock'n'Roll oder im Fall der Stones noch stärker durch den Blues zur Musik gefunden haben. Also man sieht hier, glaube ich, trotz dieser nationalen Konnotationen und Abklatschdynamik sieht man dennoch den Kern, denke ich, dieser größeren Musikszene, Rockszene, die dann entsteht.
Ich wollte kurz noch Peter Kraus ein ganz klein bisschen verteidigen. Ich sehe das im Grunde so wie Jenny Zilke. Aber wenn man sich mal diese ganz frühen Filme, ich glaube, es ist einer, ich denke, der hört auf den wenig komplexen Namen Alle lieben Peter. Mhm. Aber wenn man da sieht, wie der da tanzt, und zwar die Wände senkrecht hoch und mit akrobatischen Sprüngen über die Tische geht, da gibt es auch eine halbstarken Szene mit Schlägerei, wobei Peter Kraus gegen die Halbstarken da drin Partei ergreift, um ein Mädchen zu schützen. Das ist natürlich klassisch. Aber er hat zum Beispiel auch ein Duett, nämlich das Stück ist Oh When the Saints mit einem schwarzen Bluesmusiker. Und das knüpft dann ja da schon so ein bisschen daran an, dass wir eigentlich eben in Amerika diesen rassistisch grundierten Diskurs haben und in Deutschland den noch aus dem Nationalsozialismus kommenden. Und es gibt so Berichte, dass sich dann die Peter Kraus-Fans und die Ted Herold-Fans auch geprügelt haben sollen darum, welcher jetzt der echtere Elvis ist. Ich habe aber auch gefunden in Fanclub-Unterlagen, und die spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Es sind zum Beispiel eben auch junge Frauen. Es ist eine junge Frau, die den ersten Elvis-Fanclub in den USA gründet, und die wirken richtig als Lobbyorganisation. Das machen sie in den USA, das machen sie aber auch in Deutschland, indem sie zum Teil verabredet mit richtigen Brieflawinen an die Rundfunksender dafür eintreten, dass ihre Musik da gespielt wird. Und das ist schon ein Prozess auch der demokratischen Ermächtigung, weil sie sagen, wir wollen im Rundfunk hier mit unserer Musik repräsentiert sein. In Deutschland gibt es das dann, dass in einem Rundfunksender machen die dann so eine Umfrage unter Radiohörenden und entscheiden dann, okay, die wollen Rock'n'Roll und die anderen, die wollen irgendwie wie klassische Musik, dann spielen wir mehr Operette. Die wollte eigentlich keiner. Aber das ist so der Kompromiss für die damals eben auch aus der Elitenkultur stammenden Rundfunkmoderatoren. Ich habe dann aber eben auch gefunden, dass in den Fanclubs es gar keinen so ein Widerspruch ist. Manche sind sowohl Fans von Schlagerstars und gleichzeitig in Rock'n'Roll-Fanclubs. Für manche Jugendliche geht das nebeneinander her und ist gar nicht so stark als Gegensatz in der Zeit, wie es heute oft gedacht wird. Jedenfalls nicht für alle.
Wir kommen zum Ende. Vielleicht gucken wir noch ganz kurz von dieser Mitte der 50er Jahre in die Zukunft. Also aus dem Rock'n'Roll wurde Rock, die prägende populäre Musik der nächsten Jahrzehnte. Man sagte lange Zeit oft weiterhin Rock'n'Roll, ob es um die Beatles ging oder um Bon Jovi. Wie viel ist von Elvis und Little Richard und Chuck Berry noch in der Luft heute?
Ich glaube, alles und gar nichts. Also musikalisch haben wir ja schon drüber gesprochen. Das sind ja die gleichen Strukturen und die gleichen Akkorde. Sie werden sogar eher immer weniger. Aber ansonsten hat der Rock'n'Roll von der Rezeption her und wofür er steht, einen extremen Bedeutungswandel durchgemacht. Also das Mainstreamigste, was es gibt, das am wenigsten Revolutionäre, was es gibt, ist heutzutage Rockmusik. Nicht, dass ich sie deswegen nicht mag, aber wenn irgendwas Rock'n'Roll nicht mehr ist, dann ist es halt Revolution, Underground, Gegenbewegung. Das ist alles nicht mehr Rock'n'Roll. Also Rock gehört zu den drei großen Mainstream-Musikarten, die es gibt. Also Rock, R&B und Hip-Hop, die am meisten verkauft werden jetzt in der westlichen Welt. Und insofern, die Bedeutung hat er nicht mehr, aber das macht ihn jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Es gibt ja immer noch gute Rockmusik.
Also wenn man mal ein bisschen weiter zurücktritt, dann würde ich sagen, auf einer höheren Abstraktionsebene löst das doch eine ganze Menge aus. Also diese klassische Besetzung, die Frau Zilke am Anfang angesprochen hat, also Rockabilly-Trio mit Schlagzeug, Gitarre, Bass, das ist in gewisser Weise auch die Besetzung der klassischen Punkband. Wenn man sich aber auch mal ansieht, das haben wir noch gar nicht besprochen, ein weiterer Widerstand in der Zeit, der regt sich gegen die Elektrifizierung der Musik. Die E-Gitarre, die wird überhaupt nicht mehr als Musikinstrument, gerade auch aus der klassischen Musikwelt, wird das also abgeurteilt als irgendwie ein Apparat oder irgendwie ein Haushaltsgerät, aber nicht als Musikinstrument. Und da kann man ja schon sagen, dass das die Anfänge sind, in denen dann schließlich auch die Elektronik, also elektronische Musik, beruht ja eben auch auf elektrifizierten Geräteeinsatz und nicht mehr auf mit Darmsaiten bezogenen Holzinstrumenten. Und das sind natürlich dann alles so fließende Bewegungen, die eben ohne den Rock'n'Roll so jetzt nicht denkbar gewesen wären oder den davor schon bestehenden schwarzen R&B.
Ja, vielleicht noch zu Elvis selbst. Ich denke, Elvis ist immer noch omnipräsent. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht über irgendein Fragment von Elvis stolpere. Graham Marcus hat ein ganzes Buch geschrieben, Dead Elvis, wo er die Spuren von Elvis sammelt. Wie viel von Elvis dann selbst noch drinnen steckt, ist schwer zu sagen. Also es ist mittlerweile eine so große Aushandlungsfläche, Projektionsfläche über amerikanische Kulturgesellschaft geworden, dass durch die Rückbindung auf Elvis und seine Kunst selbst kaum mehr gegeben ist. Also erst vor ein paar Tagen war Trump in Graceland und hat sich da irgendwie damit versucht zu beweihräuchern, wie auch schon Bill Clinton und andere. Es gibt allerdings in letzter Zeit durchaus Versuche, die tatsächliche Musik, die tatsächlichen Performances wieder etwas stärker in den Vordergrund zu rücken. Vor wenigen Wochen in den Kinofilm Epic, also Epic für Elvis Presley in Concert von Baz Luhrmann, der eben dann aus alten Filmmaterialien von Konzerttourneen von Elvis in den 70ern diese aufwendig restauriert hat, neu in Szene gesetzt hat. Also das war sicherlich in gewisser Weise eine Hommage an Elvis, auch ein Versuch, die tatsächliche Kunst wieder stärker ins Bewusstsein zu rufen, was aber natürlich auch eine sehr, sehr nostalgische Dimension dann hat.
Provokant und subversiv hat Rock'n'Roll die Welt verändert. Das war unser Thema im SWR Kulturforum. Es diskutierten Matthias Häusler, Historiker an der Uni Regensburg, Bodo Mrozek, Historiker am Berliner Kolleg Kalter Krieg am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und die Kulturjournalistin Jenny Zilker. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.